Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Willkommen im Hörsaal. Ich bin Katja Weber. Super, dass ihr dabei seid. Nicht mehr lang hin, dann wird aller Voraussicht nach Donald Trump auf den Stufen des Kapitols in Washington stehen. Am 20. Januar 2025. Und seine zweite Amtszeit antreten als US-Präsident. Er wird seine Hand auf eine Bibel legen oder vielleicht sogar auf zwei, wie bei seiner ersten Amtseinführung 2017, und schwören, dass er, Zitat, das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten getreulich ausführen und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach besten Kräften wahren, schützen und verteidigen wird. Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 klar gewonnen. Er wird Präsident und seine Partei, die Republikaner, dominieren beide Kammern des Kongresses, also das Repräsentantenhaus und den Senat. Unsere Rednerin schaut sich heute die Voraussetzungen dieser Wahl an, ebenso wie deren Folgen.
In der Literatur wird die amerikanische Verfassung von 1788 charakterisiert als eine liberale Oligarchie. Diese amerikanische Verfassung, wir wundern uns, warum ändern die das nicht mit diesem komischen Wahlleutesystem, mit diesem doch uns merkwürdig anmutenden Electoral College? Naja, es wird deshalb nicht geändert, weil die Hürden für eine Verfassungsänderung in den USA extrem hoch sind. Da gibt es Menschen, die sprechen von Inkompetenz und Vulgarität, weisen aber auch darauf hin, auf dieses ganz stark disruptive Element. Also hier möchte jemand auch mit seinen Personalentscheidungen deutlich machen, unter mir wird alles anders.
Was das alles sein könnte und welche Besonderheiten das US-Wahlsystem kennt, erklärt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch. Sie ist die Direktorin der Akademie für politische Bildung im bayerischen Tutzing gelegen. Und gesprochen hat sie am 28. November 2024 im Rahmen der Reihe Akademie am Abend in ihrem Haus der Akademie für politische Bildung. Los geht ihr etwa 40-minütiger Vortrag mit einem Blick auf das US-amerikanische Regierungs- und Wahlsystem.
Beginnen wir ganz kurz mit einer Perspektive auf das amerikanische Regierungssystem, das sich ja doch grundlegend von europäischen Regierungssystemen unterscheidet. Die europäischen Regierungssysteme sind, wenn auch mit einer großen Bandbreite, alles parlamentarische Regierungssysteme. Und wir haben in den USA eben ein komplett anderes Regierungssystem. Das haben wir gesehen bei den Wahlen jetzt wieder im November, dass da ja einerseits der Kongress, die beiden Häuser des Kongresses, des Parlaments gewählt worden sind, dass aber eben auch der Präsident gewählt worden ist, zwar am gleichen Tag gewählt worden sind, aber die beiden Institutionen sind eben durch diese getrennte Wahl auch voneinander getrennt. Und was das zur Folge hat oder haben kann zumindest, darauf gehe ich ganz kurz nachher noch ein. Zunächst mal zur Erinnerung, was bedeutet eigentlich parlamentarisches, was bedeutet präsidentielles Regierungssystem? Und da ist so ein Kernunterschied, dass bei uns in unserem parlamentarischen Regierungssystem, und das haben wir ja dann am gleichen Tag dann erlebt, wie wir informiert worden sind über den Ausgang der Wahlen in den USA, in der Bundesrepublik ist eben die Regierung vom Parlament in ihrem Bestand abhängig. In den USA ist das nicht der Fall. In einem präsidentiellen Regierungssystem existiert die Regierung auch ohne, dass sie die parlamentarische Mehrheit auf ihrer Seite hat. Das gewährleistet, dass beide Institutionen voneinander unabhängig existieren können, aber sie benötigen sich natürlich dennoch. Wir haben jetzt aber bei dem Ausgang der jetzigen Wahlen, haben wir ja wieder mal einen seltenen Fall, dass die beiden, ja, sowohl der Kongress als auch der Präsident von derselben Partei gestellt werden, was gar nicht so häufig in den USA der Fall ist. Ein ganz kurzer Blick auf die amerikanische Verfassung, an die wir ja jetzt alle auch erinnert worden sind, dass die dann doch recht alt ist und dass sie einiges in sich birgt. Wir haben das jetzt alle erlebt bei dem Vorstellen, was es eigentlich bedeutet, diese mittelbare Wahl, diese Wahl von den sogenannten den Wahlleuten, kann man sagen, also eine indirekte Wahl, festgelegt in der amerikanischen Verfassung, extrem schwierig, diese zu ändern. Warum diese indirekte Wahl? Weil das amerikanische Regierungssystem doch oligarchische, manche nennen es aristokratische Komponenten enthält, weil man Ende des 18. Jahrhunderts durchaus Angst vor einem zu starken Volksmeinung hatte. Es gab noch keine Intermediäre in dem Sinne, wie wir sie heute haben, noch keine Parteien. Und man wollte im Grunde ja vor allem Volkeswille dann doch ein bisschen eher kanalisieren. Und diese Wahlmänner hätten oder sollten zur Kanalisierung auch dienen. In der Literatur wird die amerikanische Verfassung von 1788 charakterisiert als eine liberale Oligarchie. Und auch das haben wir wieder vor Augen geführt bekommen. Wir haben zum Beispiel beobachten können von Europa aus, dass in den USA der Wahlkampf extrem viel Geld kostet und dass es dazu der Unterstützung finanzstarker Eliten bedarf, die natürlich auch nachher, nach der Wahl, durchaus auch Einfluss ausüben wollen. Dieses Electoral College, von dem ich gerade gesprochen habe, aber eben auch der amerikanische Senat, eine der beiden Kammern des Kongresses, schaffen strukturelle Vorteile für konservative Minderheiten. Das bedeutet, also da ist im Grunde immer so ein konservativer, ja, eine Bindung eingebaut in diese Verfassung, wie ich bereits gesagt habe, auch aus Sorgen vor einem zu starken Volkesstimme. Diese amerikanische Verfassung, wir wundern uns, warum ändern die das nicht mit diesem komischen Wahlleutesystem, mit diesem doch uns merkwürdig anmutenden Electoral College? Naja, es wird deshalb nicht geändert, weil die Hürden für eine Verfassungsänderung in den USA extrem hoch sind. In beiden Häusern des Kongresses wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig und dann müsste eine Verfassungsänderung noch in 3/4 der Einzelstaaten dann auch tatsächlich ratifiziert werden. Das ist schier nicht zu erreichen. Also insofern werden wir uns noch häufiger wundern über dieses Wahlleutesystem. Ganz interessant ist, dass die jetzige amerikanische Verfassung natürlich bei der Ratifizierung noch nicht absehen konnte, dass es dann doch der Supreme Court so wichtig werden würde mit auf Lebenszeit ernannten Richtern. Das erwähnt man häufig nur nebenher, aber das ist schon auch eine ganz wichtige Komponente und ebenfalls auch ein Element, ja, im Grunde der Beharrung, weil wir ja wissen, dass wer dann die Möglichkeit hat, Richter zu benennen, dass sich das je nach Lebenszeit der Richter, und die meisten sind sehr langlebig, dass sich das auf Jahrzehnte hin noch auswirken kann. Da hat Trump bereits in seiner ersten Amtszeit durchaus seine Spuren hinterlassen. Ich habe gerade schon angesprochen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass in den USA die beiden Häuser des Kongresses, also das Repräsentantenhaus und der Senat, und der Präsident tatsächlich von derselben Regierung gestellt, dominiert werden. Eher ist es der Normalität, dass das nicht der Fall ist. Und wir können die Amerikaner unterscheiden zwischen dem Unified Government, also wenn tatsächlich da über eine Übereinstimmung ist, was noch nicht unbedingt heißt, dass da die große Harmonie ist und dass das Regieren dann reibungslos verläuft. Aber es verläuft auf jeden Fall deutlich einfacher, als wenn die Verhältnisse zwischen Kongress und Regierung dem Divided Government entsprechen. Wenn das der Fall ist, dann kann es richtig schwierig werden. Die Amerikaner bezeichnen diese mögliche Blockade des Regierungssystems, wenn eben Kongressmehrheit und Regierungsmehrheit, Präsident nicht übereinstimmen, bezeichnen das als Gridlock oder als Deadlock, wir würden dazu sagen Blockade, dann ist es tatsächlich sehr schwierig, in den USA zu regieren. Und es ist vor allem auch deshalb in den letzten Jahren schwieriger geworden, weil die Fraktionszusammengehörigkeit, die eigentlich für das amerikanische Regierungssystem gar nicht erforderlich ist, dass man eine Fraktionsdisziplin hält, die ist in den letzten Jahren dann doch ein bisschen stärker ausgeprägt geworden. Nicht, weil die amerikanischen Abgeordneten oder Senatoren auf ihre Eigenständigkeit verzichten wollen, sondern weil die Animositäten zwischen den politischen Parteien in den USA in den letzten Jahren deutlich größer geworden sind. Noch vor 20, 30 Jahren waren die Unterschiede zwischen den amerikanischen Demokraten, der Demokratischen Partei und den Republikanern gar nicht allzu stark ausgeprägt. Inzwischen, das haben wir beobachten können, sind sie extrem stark wieder ausgeprägt. Und das begünstigt dann doch, dass man als Fraktion zusammenhält. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, wie die Wahl ausgegangen ist, so ist das Besondere an dieser Präsidentschaftswahl, und das war ja für uns alle überraschend, das war auch für die US-Medien dann doch überwiegend überraschend, dass Donald Trump tatsächlich einen historischen Erfolg einfahren konnte. Und dieser Erfolg bestand eben darin, dass er bei dieser Wahl auch das sogenannte Popular Vote einfahren konnte. Dass also nicht nur er gewonnen hat, die Wahl, weil eben die Zahl der Wahlmänner und Wahlfrauen zu seinen Gunsten er verbuchen konnte, sondern dass er auch tatsächlich in den Einzelstaaten, wenn man das summiert, auch die Einzelstimmen aller Wählerinnen und Wähler ebenfalls bei ihm eine Mehrheit gelegen hat. Das hat zuletzt George W. Bush Senior erreichen können, und dazwischen war das für die Republikaner erreichen können. Dazwischen war das länger nicht mehr der Fall gewesen. Wenn wir uns anschauen und erinnern, wie die Wahlen für den amerikanischen Senat ausgegangen sind, das ist das ehrwürdigere der beiden Häuser des Kongresses, der amerikanische Senat mit 100 Senatoren, von denen jeweils ein Drittel immer alle zwei Jahre neu besetzt wird. Wir haben jetzt eine doch deutliche Mehrheit im Jahr 2024 bei dieser Wahl zugunsten der Republikaner. Diese eindeutige Mehrheit zugunsten der Republikaner können wir auch bei der Wahl zum Repräsentantenhaus feststellen. Auch da sind die Demokraten unterlegen, sodass wir zunächst einmal feststellen können, dass Trump tatsächlich von einem Unified Government profitieren wird, was seine Macht im Verhältnis zur letzten Amtszeit Trumps nochmal stärken wird. Mit Blick auf die Wählerschaft Trumps bei der zurückliegenden Präsidentschaftswahl, Sie haben alle in Erinnerung, dass da ein paar Besonderheiten gegeben hat. Was vielleicht nicht so überraschend ist, ist, dass er überwiegend dann doch von Wählerinnen und Wählern gewählt worden ist, eher in den ländlichen Räumen, auch von denjenigen, deren formale Bildung nicht so hoch ist. Also Universitätsabsolventen wählen nach wie vor eher die Demokraten. Interessant ist, dass Trump dieses Mal immer noch nicht die Mehrheit der Frauen auf seine Seite ziehen konnte, aber im Vergleich zu den letzten Wahlen, zu den letzten Präsidentschaftswahlen, der Zulauf der Frauen, der weiblichen Wähler zu Trump dann doch höher war zugunsten der Republikaner, als das bei den vergangenen Wahlen der Fall war. People of Color wählen nach wie vor mehrheitlich eher Demokraten, die Demokratische Partei. Aber auch hier hat sich ein bisschen was verändert. Es ist nicht mehr ganz so eindeutig. Und auch das haben wir ja in der deutschen, in der europäischen Berichterstattung mit nachvollziehen können, dass zum Beispiel gerade auch Latinos, also Migranten aus lateinamerikanischen Staaten, trotz der ja im Grunde ja Abwertung von Migranten durch Trump, dass er da mehr auf Stimmen auf sich vereinigen konnte von Latinos, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist ein Phänomen, das wir übrigens ähnlich auch in der Bundesrepublik haben, wo durchaus auch von Menschen mit Migrationsgeschichte der Anteil der AfD-Wähler gar nicht mehr so niedrig ist, wie man das vielleicht zunächst denken würde. Wir haben gelernt bei dieser Wahl, und auch das ist etwas, was wir vermutlich oder sicherlich sogar auf Deutschland, auf Europa übertragen können und vor allem auch auf die anstehende Bundestagswahl, dass ein Thema vor allem für Trump gesprochen hat, das ist die Wirtschaftskompetenz, die ihm von vielen Wählerinnen und Wählern zugesprochen wird. Das Thema Wirtschaft hat bei dieser amerikanischen Wahl, in diesem Wahlkampf eine sehr große Rolle gespielt. Man kann es eigentlich sogar noch einengen. Es war nicht allgemein das Thema Wirtschaft, es war vor allem das Thema Lebenshaltungskosten, das Thema Inflation. Der noch Präsident Biden und damit eben auch auch Vizepräsidentin Harris, wurden stark dafür kritisiert, dass in ihrer Amtszeit die Lebenshaltungskosten enorm in die Höhe gegangen sind. Und das ist überwiegend auch Biden angelastet worden. Da kann man durchaus auch empirische Belege dafür finden, dass da sicherlich die Präsidentschaft Biden nicht ganz unschuldig daran ist. Das Interessante ist, und das muss man sich dann auch immer für Deutschland im Kopf behalten, die Inflation, die Lebenshaltungskosten oder die Inflation, muss ich zunächst sagen, ist in den USA deutlich zurückgegangen. Aber die Lebenshaltungskosten sind halt immer noch hoch. Also die Preise sind nicht rückläufig, nur die Inflationsrate ist rückläufig. Und davon hat Trump sehr profitiert. Und die Leute hat auch überhaupt nicht interessiert, dass es wahrscheinlich, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, seine Ankündigung, Zölle einzuführen, dass das vermutlich genau dieselben Effekte wieder haben wird, die Inflation zu stärken, in die Höhe zu treiben. Das hat seine Wählerschaft vielleicht auch mangels ökonomischer Kenntnisse gar nicht so sehr beeindruckt. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir das einordnen, auch mit Blick auf diese Bedeutung Trumps im Vergleich zu dieser Wahl 2024, im Vergleich zur Wahl 2016? Bei der Wahl 2016 waren die USA das einzige Land der OECD, in dem ein Kandidat, so drückt es ein Autor aus, in dem ein Kandidat, ich zitiere, mit einem unverblümt radikal rechten Programm eine Wahl gewinnen konnte. Das war im Jahr 2016 tatsächlich noch eine Besonderheit. In der Zwischenzeit hat sich, das wissen wir alle, einiges verändert. Und wir wissen jetzt, dass bei dieser Wahl 2024 von Trump das eben keine Ausnahme ist, dass ein Kandidat mit einer zum Teil zumindest völkisch-autoritären Linie, dass er gewählt worden ist. Es ist keine Besonderheit mehr. Inzwischen ist das ja geradezu schon Mainstream, auch in Staaten, wo man das zunächst mal nicht vermutet hat. Wir stellen fest, dass in sehr vielen Demokratien zwischen 2016 und heute im Grunde ein ähnliches Phänomen auftritt wie in den USA, nämlich die Ablehnung, das Misstrauen von Experten gegenüber Experten, sicherlich begünstigt durch die Pandemie, die Ablehnung sogenannter Altparteien, der Hass auf die seriösen Medien, das sind inzwischen weltweit verbreitete Phänomene. Natürlich auch das Thema Globalisierung, das eben durchaus als Bedrohung wahrgenommen wird, zumindest der Arbeiterschaft, die nimmt es als Bedrohung wahr. Die Sorgen um die Konsequenzen des Niedergangs der alten Industrien und da eben dann auch die Ankündigung von Populisten und eben auch von Extremisten, dem könne man etwas entgegensetzen, zum Beispiel indem man die Globalisierung quasi abschalte, indem man die Grenzen schließe. Auf das all hofft man. Wir sollten aber nicht in eine, ja, vielleicht auch für Deutschland typische Besserwisserei hier verfallen und uns im Grunde ja abfällig gegenüber den Amerikanern äußern. Wir sollten uns daran erinnern, dass es durchaus schon vor der ersten Wahl von Trump durchaus ein ähnliches Phänomen in Europa gegeben hat. Ich erinnere daran, dass in Italien bereits im Jahr 1994 ein Silvio Berlusconi ja mit ähnlichen Inhalten, mit einer ähnlichen Agenda gewählt worden ist, wie das bei Trump der Fall war. Von Berlusconi ist überliefert der Spruch, wählt mich, denn ich bin kein Politiker. Was Ähnliches haben wir ja auch, stellen wir bei den späteren Populisten und Extremisten fest. Wenn wir uns nochmal mit diesem Überlegung beschäftigen, ja, kippen die USA jetzt womöglich in Rechtsextremismus um? Darauf werde ich dann am Schluss nochmal ganz kurz allgemein eingehen. Dann muss man sich auch daran erinnern, dass es in der Geschichte der USA immer wieder Phasen rechtspopulistischer oder auch rechtsextremer Mobilisierung gegeben hat. Was man vor allem immer festmachen konnte, zum einen an einem gewissen Isolationismus, der ja durchaus typisch ist für die USA, kann es aber auch daran festmachen, dass wir immer wieder Phasen der Fremdenfeindlichkeit, und zwar der ganz offenen Fremdenfeindlichkeit und auch rassistische Einstellungen hatten. Das war zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts der Fall, als es sogar ein Gesetz gegeben hat, das explizit Chinesen von der Zuwanderung in die USA versucht hat abzuhalten, der Chinese Exclusion Act aus dem Jahr 1882. Wir hatten dann in der Phase nach dem Zweiten Weltkrieg einen extremen, also zu Beginn des Kalten Krieges, einen extremen Antikommunismus, der also zumindest für eine kürzere Phase auch ganz stark einherging mit dem Ungeist des Verdachts und der Denunziation, der sogenannte McCarthyismus, nach dem Senator McCarthy benannt. Wir erinnern uns, dass nach Ende des Vietnamkrieges im April 1975 in den USA auf einmal, nicht auf einmal, die hat sich langsam entwickelt, eine Art Durchstoßlegende sich entwickelt hat, dass im Grunde die Kriegsgegner, diejenigen, die gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gegangen sind, das war nicht nur die Studentenbewegung, aber natürlich ganz stark, dass die denunziert worden sind, abgewertet sind, ausgegrenzt worden sind als Feinde des amerikanischen Volkes, weil sie eben schuld seien, gewesen seien angeblich an dieser Niederlage der USA im Vietnamkrieg. Also insofern, worauf ich hinaus will, ist, was wir jetzt beobachten in den USA, diese vehemente Ausgrenzung von Migranten oder Menschen mit Migrationsgeschichte beziehungsweise von denjenigen, die neu als Migranten ins Land kommen wollen, das ist alles nichts Neues, auch der Rassismus, den wir immer wieder in Phasen in den USA beobachten, ist wahrlich nichts Neues. Den können wir schon lange nachzeichnen. Das Stichwort White Backlash oder White Supremacy ist seit den 1960er Jahren in Phasen immer wieder virulent gewesen. Das macht nichts besser, aber soll auch deutlich machen, da ist nicht auf einmal nur eine Welle losgetreten worden, aber tatsächlich diese Mobilisierung von Menschen mit dieser Gesinnung durch die entsprechenden politischen Kräfte ist natürlich leichter geworden, deutlich leichter geworden durch die digitalen Netzwerke, insgesamt durch die Veränderung der Medienlandschaft in den USA. Und jetzt beobachten wir alle Personalentscheidungen des President-Elect, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen möchte. Ich möchte die auch nicht überhöhen. Wir wissen auch nicht, wie lange die jeweils Bestand haben werden. Wir wissen noch aus der letzten Präsidentschaft von Trump, dass es doch relativ schnelle Personalwechsel gegeben hat. Zunächst kann man aber, wenn man mal ganz pauschal bleibt und vielleicht auch so ein bisschen mit deutschem Vorurteil sich das Ganze anschaut, kann man feststellen, dass doch die Neigung besteht, vor allem Ja-Sager um sich zu scharen, dass es ihm nicht darum ging, dem Präsidenten, Präsident-elect selbst und auch seinem Beraterkreis, wozu die eigene Familie gehört, wozu offensichtlich auch Elon Musk gehört, dass es nicht darum geht, auf Erfahrung zu setzen, auf inhaltliche Kompetenz, sondern dass man eher vor allem doch auch Leute um sich schart, die ähnlich ticken wie er. Da gibt es Menschen, die sprechen von Inkompetenz und Vulgarität, weisen aber auch darauf hin, auf dieses ganz stark disruptive Element. Also hier möchte jemand auch mit seinen Personalentscheidungen deutlich machen, unter mir wird alles anders. Und damit bedient Trump auch diese Sehnsucht nach diesem völligen Wechsel, nach diesem Ende dieses Harvard-Systems, nach diesen Besserwissern, diesen akademischen, diesen Medien, diesen angeblichen Mainstream-Medien. Also dem möchte man etwas entgegensetzen. Und jetzt sind wir alle gespannt, das wird sich weisen. Wie werden die Positionen der Stellvertreter besetzt, also der stellvertretenden Secretaries? Das wird natürlich interessant. Wird da mehr Rationalität, mehr Kompetenz Einzug halten? Man kann es durchaus bezweifeln. Und natürlich ist die Frage, ja, wie schaut es eigentlich aus mit dem US-Senat, der ja bei einem Großteil der Nominierungen, zumindest der offiziellen Position, spielt der amerikanische Senat Kraft Verfassung eine große Rolle. Aber Präsident-elect Trump hat auch schon darauf hingewiesen, dass es da ja eine Ausnahmeregelung gibt. Die amerikanische Verfassung hat verschiedene Vorkehrungen getroffen für die damaligen Zeiten, Ende des 18. Jahrhunderts. Die USA bekanntlich sehr groß, die Distanzen damals schwierig zu überwinden. Es ging immer um die Frage, ist der amerikanische Kongress, der Senat, das Repräsentantenhaus vor allem, aber der Senat, ist der eigentlich handlungsfähig? Was tun, wenn die im Augenblick nicht tagen? Und Trump, der nun wahrlich nicht dumm ist, also da ja auch eine gewisse Bauernschleue hat, kennt diese Regelungen, beziehungsweise sie wurden ihm so von seinen Vertrauten nahegebracht. Und da gibt es zum Beispiel eine Regelung wie der sogenannte Recess Appointment Clause, der eben erlaubt, dem Präsident Ernennungen durchzuziehen in der Zeit, in der der amerikanische Senat gerade nicht tagt. Und Trump hat bereits angekündigt, dass er davon Gebrauch machen wird. Und er hat angekündigt, dass er von den republikanischen Senatoren, also den Senatoren, die der republikanischen Partei angehören, dass er erwartet, dass die damit einverstanden sind. Ansonsten hätten sie keinen Zugriff auf Führungsposten im Senat. Das könnte man als Erpressung bezeichnen. Man muss aber nicht. Wie wirkt sich jetzt, das kommt natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel, aber diese Glaskugel, in die blicken wir ja schon ein bisschen länger. Das tun wir ja nicht erst seit der Wahl. Wir haben im Vorhinein ja immer schon seit mindestens einem halben Jahr, wenn nicht schon seit einem Jahr, wird im Auswärtigen Amt, wird in den verschiedenen Ministerien, sowohl in der Bundesrepublik als auch in vielen anderen Staaten natürlich darüber nachgedacht. Was bedeutet das jetzt eigentlich, diese neue Präsidentschaft von Trump? Und insofern kann man vielleicht den einen oder anderen etwas begründeteren Blick auf diese neue Präsidentschaft werfen aus Sicht der EU. Wir alle kennen im Grunde diesen Appell, aber es ist zunächst ja nur mal ein Appell zu sagen, die Europäische Union, das ist doch jetzt das entscheidende Warnzeichen dafür, für mehr Kohärenz, für mehr Unabhängigkeit der Europäischen Union, für die Notwendigkeit, wesentlich schneller zu entscheiden, als das bisher der Fall war. Soweit so gut, Appelle. Was wir gleichzeitig eben auch feststellen, durchaus auch schon im Vorfeld der Wahlen, vor allem aber in den Tagen nach der Wahl, dass da der eine oder andere jetzt nicht geschlossen mit der Europäischen Union gegenüber Trump auftritt, sondern dass es da durchaus auch auf europäischer Ebene anbiederungsgewisse Übertrumpfungsversuche gibt. Also insofern haben wir eine gewisse Spannungsverhältnis zwischen diesem Appell, die Europäische Union ist angewiesen auf mehr strategische Autonomie, um ihre Abhängigkeit von den USA auch innerhalb der NATO zu verhindern, aber eben auch gleichzeitig dieser Versuch, vielleicht ist es dann doch besser, auf gut Freund mit Trump zu machen und sich ein bisschen einzuschmeicheln, um quasi nicht mit den Deutschen vielleicht in denselben Topf hineingeworfen zu werden. Wir wissen, dass Trump nicht allzu gut auf die Deutschen zu sprechen ist. Wir wissen auch hier wieder, das ist wieder appellhaft, wir wissen von der Notwendigkeit, dass wir die EU-Verteidigungspolitik vereinheitlichen sollten. Das ist gerade auch mit Blick auf das Beschaffungswesen etwas ganz Wichtiges. Im Augenblick haben die europäischen Armeen noch höchst unterschiedliche Ausrüstung, nicht mal Munition kann im Augenblick zwischen den europäischen Armeen geteilt werden. Also insofern auch hier wieder, es ist ein Weckruf. Und gleichzeitig müssen wir davon ausgehen, dass ein Präsident Trump die Europäer quasi auch erpressen wird und sagen wird, ihr sollt nicht nur euch vereinheitlichen, ihr sollt vor allem in den USA einkaufen. Und wie vermitteln wir das unseren europäischen Wählerschaften, dass wir nicht nur wesentlich mehr Geld für die Verteidigungspolitik ausgeben müssen, sondern dass das womöglich den jeweiligen nationalen Wirtschaften, den nationalen Unternehmen vielleicht gar nichts nutzt. Also auch hier tun sich enorme Spannungsverhältnisse auf. Was wir gerade aktuell beobachten können, ist, dass es Kritik aus den verschiedenen bundesdeutschen Thinktanks gibt, die sich mit Außenpolitik, mit internationalen Beziehungen, mit den transatlantischen Beziehungen beschäftigen, die darauf hinweisen, hoppla, die Bundesrepublik Deutschland muss aufpassen, dass sie nicht innerhalb schon der Europäischen Union isoliert wird. Dass es da auch Zusammenarbeit zwischen verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten gibt, nicht nur, um sich jetzt gegenüber den Amerikanern einzuschmeicheln, sondern um schlicht und ergreifend verteidigungsfähig zu sein. Wir alle wissen, mit Blick auf die Minderheitsregierung, mit Blick auf die deutschen Wahlen, auch vielleicht mit Blick auf eine gewisse Unbeliebtheit der Bundesrepublik auch innerhalb der Europäischen Union, sind da gewisse Sorgen durchaus zugange. Gleichzeitig kann man aber auch feststellen, dass der bundesdeutsche Verteidigungsminister letzte Woche die Group of Five zu sich eingeladen hat, auch das United Kingdom mit dabei war. Also es gibt natürlich Versuche der Bundesrepublik und durchaus erfolgreiche Versuche, jetzt quasi nicht auf eine unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Interessenslagen in der EU hinzulaufen. Was mir zumindest ein bisschen Sorgen macht, das ging mir schon so im Vorfeld der Wahlen, auch schon während des amerikanischen Wahlkampfs, dass wir nicht nur, aber vor allem doch auch in Ostdeutschland beobachten können, dass dieser Wahlausgang und auch der Wahlkampf durchaus den Anti-Amerikanismus in Deutschland beflügelt. Vielleicht in gesamt Europa, aber doch vor allem in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland. Es gibt bei uns einen linken und einen rechten Anti-Amerikanismus. Es gab schon während des Wahlkampfes viele Verlautbarungen nach dem Motto, was machen die denn da drüben? Das sind ja die Amerikaner, die wählen einen Präsidenten, der doch viel weniger rational ist als Putin. Also solche Argumente hat man gehört. Ich mache mir die um Gottes Willen nicht zu eigen, aber darauf muss man Acht geben. Und dann gibt es jemanden wie den thüringischen Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Höcke, der davon schwadroniert, Deutschland sei angeblich ein Vasall der USA. Und diese Rhetorik kommt zurzeit sehr gut an. Auch im Europaprogramm des Bündnisses Sarah Wagenknecht konnte man davon lesen, Europa dürfe nicht länger eine digitale Kolonie der Vereinigten Staaten bleiben. Also da wird in diesen Kategorien von Vasallen, von Kolonien gedacht. Das ist purer Anti-Amerikanismus. Und da feiert dann womöglich auch eine Russlandfreundlichkeit neue Urstände nach dem Motto, ja, die Russen sind wenigstens gebildet, die Amerikaner nicht. Das ist natürlich ausgesprochen oberflächliche Einschätzung und kommt häufig von Menschen, die bei Weitem da auch nicht mit Bildung mithalten können. Aber das kommt gut an. Das ist eine populistische Botschaft. Ebenfalls gut ankommt, dass der gerade schon von mir erwähnte Herr Höcke, dann vor kurzem ein Post von sich gegeben hat, losgelassen hat, wo der Anti-Amerikanismus der Nazis bedient worden ist. Ein holländisches, noch aus der NS-Zeit stammendes anti-amerikanistisches Emblem, das sämtliche Stereotype bedient. Da würde ich schon sagen, dass einem das Sorgen machen kann, das nur am Rande als Hinweis. Wenn wir uns anschauen, wie wir merken gewisse Spannungsverhältnisse zwischen den Regierungen im transatlantischen Verhältnis, wenn wir uns anschauen, wie ist eigentlich die Sicht der jeweiligen Bevölkerung auch auf die Verteidigungspolitik, vor allem auf die NATO, da sind die Unterschiede gar nicht so sehr stark ausgeprägt. Es gibt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung, die fragt, ob die jeweilige Bevölkerung die Mitgliedschaft in der NATO als etwas einschätzt, das das eigene Land vor Bedrohungen schützt. Da sind die Amerikaner vielleicht ein bisschen verhaltener, nur knapp 60% sehen das gegeben. Die Deutschen vertrauen da tatsächlich stark auf die NATO mit 68%, etwas stärker als die anderen europäischen Bevölkerungen im Durchschnitt. Wenn man sich anschaut, und auch das, die Bertelsmann Stiftung hat es gemacht, was erwarten die Leute, worauf sollte sich die Europäische Union fokussieren, dann ist auch da eine gewisse Diskrepanz zwischen der Europäischen Union und Deutschland. Deutsche Bevölkerung hat doch erhebliche Hoffnungen darauf, dass die Europäische Union doch dann stark sich für die Friedenssicherung einsetzt. Das ist den Deutschen deutlich wichtiger als zum Beispiel die Kontrolle von Migration. Migration oder der Schutz von Bürgerrechten. Also dieses Thema Sicherheit als europäisches Thema ist dann doch vielleicht auch bedingt durch den amerikanischen Wahlkampf bei uns angekommen. Wenn wir drauf blicken, transatlantische Beziehungen habe ich gerade angesprochen, deutsch-amerikanisches Verhältnis, wenn wir einen Blick werfen, was wird sich für die EU-Handelspolitik verändern? Die Ulrike Malmendier, das ist ein Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft, weist eben darauf hin, Zölle sind eben ein typisches Instrument des Protektionismus, des Populismus. Bei Trump kommt meines Erachtens, und das sollte man ergänzen, ganz stark hinzu, dem ist schon bewusst, dass das nicht unbedingt ein Instrument zur Förderung der amerikanischen Wirtschaft ist, wenn man länger drüber nachdenkt, weil ja die anderen Staaten Gegenzölle erheben werden. Er nutzt es zur Erpressung. Und das ist der ganz wichtige Aspekt. Also im Grunde dieser Hinweis von Trump, wenn ihr nicht das tut, was ich möchte, dann erhebe ich Strafzölle. Und um das geht es vor allem. Und das ist natürlich dann schon etwas Besorgniserregendes. Gleichzeitig stellen wir fest, das haben wir nach dem Wahlausgang dann festgestellt, dass diese Perspektive, was Trump alles ändern könnte, ich habe vorher von Disruption, von Zerstörung gesprochen, dass diese Perspektive der Deregulierung, also zumindest die Aktienkurse beflügelt hat. Es ist also jetzt nicht so, als ob alle die Decke über den Kopf ziehen würden und sagen würden, es kommen ganz schreckliche Zeiten auf uns zu. Es gibt viele, nicht nur große Unternehmen, gerade auch die kleineren Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, vor allem aber natürlich die in den USA oder fast ausschließlich die in den USA, die da ganz stark drauf setzen und das als einen großen Vorteil betrachten. Was uns mit Blick auf die Handelspolitik und mit Blick auf Geopolitik Sorgen bereiten sollte, meines Erachtens, ist, dass mit dem Handelskrieg zwischen USA und der Volksrepublik China sich anders positionieren wird. China wird sich versuchen, als verlässlicher Partner zu positionieren, einerseits gegenüber den Staaten des sogenannten globalen Südens, andererseits aber eben auch der Europäischen Union. Und auch das wird uns in Zwickmühlen bringen. Und auch das wird ein Präsident Trump vermutlich dazu bringen, vielleicht gelegentlich mit Erpressungspotenzial wieder gegenüber den Europäern zu fuchteln. Wie war es während der ersten Amtszeit von Trump mit um die internationalen Beziehungen gestellt? Wir hören ja ganz häufig, dass er diese bilateralen Deals geschlossen hat, dass er im Grunde nicht auf Multilateralismus setzt, wie wir das als Europäer oder eben auch Joe Biden als bisheriger amerikanischer Präsident getan hat, sondern dass er eben Trump auf diese bilateralen Deals setzt, auf persönliche Beziehungen, auf Beziehungen zwischen Staaten. Das wird immer so gefeiert, dass er doch dadurch durchaus Erfolge gehabt hat. Also wenn man sich anschaut, wie das Taliban-Regime oder auch ein Nordkorea darauf reagiert haben, so erfolgreich war er wahrlich nicht. Also etwas, was der Politikwissenschaftler Herfried Mündler als okkasionell opportunistisches Verhalten von Trump bezeichnet, als Ausnutzen von Gelegenheiten, hat ihm manchmal oder den USA vielleicht auch manchmal genutzt, ganz häufig aber auch nicht. Also wir sollten da jetzt nicht in die Position verfallen, dass das doch alles eigentlich gar nicht so schlecht war. Wenn wir uns anschauen, was bedeutet das eigentlich jetzt alles für die Ukraine und für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine, gibt es verschiedene Einschätzungen. Ich schaue mir zunächst, wenn ich mir anschaue, was unser bundesdeutscher Verteidigungsminister Pistorius direkt nach der Wahl von Trump dazu gesagt hat, dann war es Pistorius Befürchtung, dass es tatsächlich durch diese bilateralen Deals in diesem multilateralen System, dass es womöglich Trump gelingen könne, die USA auseinander zu dividieren. Das war seine Befürchtung, ist seine Befürchtung. Gleichzeitig hat Pistorius aber auch darauf hingewiesen, dass man nicht davon ausgehen sollte oder kann, oder er sei sich ziemlich sicher, dass die USA und dass Trump auch nicht auf dem Ast den absägen würden, auf dem sie selbst sitzen. Also dass sie im Grunde sich dann auch nicht selber schädigen wollen und jetzt auch nicht Putin-Spiel mitbetreiben wollen. John Bolton, der kurzzeitige frühere nationale Sicherheitsberater von Präsident Trump in dessen ersten Amtszeit, ist da weniger optimistisch. Der hat ein Interview im Stern mit dem Satz auf den Punkt gebracht: Wenn ich die Ukraine wäre, ich wäre sehr nervös. Soweit John Bolton. Und er hat es dann auch durchaus eben mit diesem, ja, mit diesem nicht verlässlichen Position Trumps begründet. Wenn wir uns die Szenarien anschauen, was könnte denn passieren? So hat ein früherer amerikanischer General gesagt, na ja, es sei doch eigentlich alles ganz einfach. Trump könne ja beiden Seiten drohen, er könne Ukraine drohen und sagen, wenn ihr nicht mit Russland verhandelt, mit Putin verhandelt, dann erhält die Ukraine keine Waffen mehr. Und umgekehrt könne man doch an sich an Putin wenden und den dazu zwingen, zu sagen, wenn ihr nicht mit der Ukraine verhandelt, dann würde USA die Ukraine unterstützen. Das hört sich zunächst mal ganz toll an. Aber man muss ja mal einen Schritt zurücktreten. Das ist kein Modell eines multilateralen Sicherheitssystems. Da wird der Aggressor gleichgestellt mit dem Angegriffenen. Also das können wir uns meines Erachtens nicht zu eigen machen. Künftige Vizepräsident Vance spricht von einem Einfrieren des Kriegs, Einfrieren der bisherigen Frontlinien. Auch darauf können wir eigentlich nicht setzen als Europäer. Das wäre, so John Bolton, ein himmlischer Deal aus Putins Sicht, also aus europäischer Perspektive auch nichts, was wirklich uns in die Zukunft optimistisch blicken lässt. Was lässt sich sagen jenseits der Inhalte? Was können wir uns für Szenarien mit Blick auf den angeblich doch so kurz bevorstehenden Friedensschluss in der Ukraine, was können wir uns da vergegenwärtigen? Welche Szenarien für den Ablauf gibt es? Die eine Variante ist, dass Trump tatsächlich aktiv wird, Verhandlungen mit Putin, mit welchem Ende auch immer an sich zieht, die Europäer überhaupt nicht einbezieht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die USA ihre aktive Rolle komplett und sofort beenden, sich zurückziehen und das alles den Europäern überlassen, damit aber den Europäern vielleicht zumindest die Chance geben, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Eine andere Möglichkeit, und das wäre die vielleicht die allerschlechteste für die Ukraine, dass die USA aus ihrer aktiven Rolle hinausgehen und gleichzeitig Trump den NATO-Partnern womöglich noch Vorschriften machen will und sie versucht zu erpressen mit Blick auf die Ukraine. Das könnte ziemlich ungemütlich werden. Und damit komme ich dann auch zum Ende meiner Überlegungen und zu der Frage, was bedeutet das jetzt eigentlich alles? Wie groß müssen eigentlich unsere Sorgen sein? Auch mit Blick auf die Frage, steht jetzt die amerikanische Demokratie womöglich am Abgrund? Und dieses am Abgrund stehen ist der übersetzte Buchtitel. Im amerikanischen Original ist es nicht ganz so dramatisch formuliert, von Levitsky und Sieblatt, die dazu ein Band geschrieben haben. Und es führt mich zu meinem letzten Punkt, nämlich der Frage, stürzen die Amerikaner womöglich das amerikanische System vom demokratischen Verfassungsstaat hinein in ein System des Soft Authoritarianism, den sanften Autoritarismus? Und dieser sanfte Autoritarismus feiert tatsächlich seit einigen Jahren frohe Urstände in der Europäischen Union, in Ungarn, in Polen unter der PiS-Regierung, in der Türkei, Indien. Und es gibt durchaus Befürchtungen, dass das auch das künftige Charakteristikum der USA sein könnte. Dieser sanfte Autoritarismus, das sind Systeme, die jetzt nach wie vor Demokratien sind, aber es sind formale Demokratien. Es ist kein demokratischer Verfassungsstaat mehr mit einer Gewaltenteilung, sondern eingeschränkte Demokratien, elektorale Demokratien, die deshalb auf Anhängerschaft, auf Gefolgschaft stoßen, weil sie den Populismus bedienen, weil sie die Sorgen der einfachen Menschen bedienen, weil sie die Sorgen vor einer zu offenen, einer globalisierten Gesellschaft im Grunde bedienen und die dann, wenn sie erst mal an der Macht sind, womöglich an der Macht bleiben. Und zwar deshalb, weil sie eben die Gewaltenteilung einschränken, weil sie die öffentliche Meinung manipulieren, weil sie die Unabhängigkeit der Justiz einschränken, die Medien, die Meinungs-, die Wissenschaftsfreiheit, womöglich den politischen Wettbewerb über das Wahlsystem, über das Zuschneiden von Wahlkreisen manipulieren. Da werden jetzt politische Gegner nicht vergiftet wie in Russland, Aber sie werden womöglich eingeschüchtert, sie können sich nicht mehr so weit zu Wort melden. Ich kann nicht abschätzen, ob so etwas in den USA eintritt. Aber zumindest wissen wir, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, in dieser Kombination aus dieser Strongman-Politics, aus einer starken Widerstand gegen die angeblichen Eliten, gegen das bisherige angebliche Establishment, in Kombination mit den digitalen Netzwerken. Also da braut sich ein bisschen was zusammen. Untergangsstimmung möchte ich deshalb nicht verbreiten. USA sind ein solides System mit einem weiten Teil der Öffentlichkeit, die diese Demokratie schützen möchte. Aber dieser Schutz der Demokratie ist in den USA inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, der Schutz des demokratischen Verfassungsstaates. Ich bedanke mich.
Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch und ihr Vortrag »Die Wahlen in den USA und ihre Auswirkungen«. Gehalten hat sie ihn am 28. November 2024 in Tutzing im Rahmen der Reihe »Akademie am Abend«. Für den Fall, dass ihr Lust habt auf noch einen Vortrag, dann kann ich euch den des Erziehungswissenschaftlers Markus Rieger-Ladig sehr empfehlen. Der stellt die Frage, was es bringt, wenn wir unsere Privilegien checken.
Privilegiert zu sein ist ein beträchtlicher Makel. Bildungsprivileg, Klassenprivileg, Privileg des Weißseins oder etwa dem der Heterosexualität. Die Kritik an Privilegien ist in eine heftige Krise geraten. Sie steht in der Gefahr, ihre politische Brisanz einzubüßen. Das Privileg erweist sich dabei als eine flexible Kampfvokabel, die geeignet ist, einen gesellschaftlichen Missstand zu markieren und ihn zu skandalisieren. Die Demokratie des Grundgesetzes ist eine grundsätzlich privilegienfeindliche Demokratie.
Also was bedeutet das, wenn wir es ernst nehmen mit unserer privilegienfreien Demokratie? Das erfahrt ihr in diesem Vortrag. Ihr findet den in der Deutschlandfunk-App, bei uns auf der Website oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Ich würde mich mit dieser Empfehlung verabschieden. Ich bin Katja Weber. Bleibt neugierig und danke für euer Interesse. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.